Direkt aus Europa, Nummer 541, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Das Wartezimmer ist gut besetzt. Die pastellfarben gestrichenen Wände der Kinderwunschklinik leuchten in der Nachmittagssonne. Ein Paar mit Baby ist an der Reihe. Die Frau trägt das Kind auf dem Arm, ihr Mann schiebt den Kinderwagen hinterher. Die anderen Wartenden schauen kurz auf, dann wieder in ihre Magazine und Smartphones. Angelika Eder eilt über den Flur der Praxis ins Sprechzimmer. Die Einrichtung ist funktional. Das Paar mit Baby hat vor dem Schreibtisch Platz genommen. Die Ärztin nickt ihnen herzlich zu, setzt sich die rote Lesebrille auf und startet ihren Rechner.
So, ja, ich begrüße Sie jetzt hier zum Spendergespräch. Erstmal vielen Dank, dass Sie überhaupt die Embryonspende in Erwägung ziehen. Ja?
Angelika Eder ist Reproduktionsmedizinerin und leitet zusammen mit einer Partnerin die Kinderwunschklinik Pro Fertilita in Regensburg. Außerdem ist sie Vorsitzende beim Netzwerk Embryonenspende Deutschland. Der eingetragene Verein vermittelt sogenannte planwidrig überzählige Embryonen an unfruchtbare Paare mit Kinderwunsch. Anonym und unentgeltlich. Zur Adoption freigeben darf man Embryonen, die bei einer künstlichen Befruchtung übrig geblieben sind. Insofern das spendende Paar keine weiteren Kinder will. Der Vereinsvorstand stand schon mehrmals vor Gericht, wegen der Vermittlung überzähliger Eizellen an unfruchtbare Paare. Eizellen, die sonst aufgetaut und vernichtet werden müssten. Am Ende wurde das Verfahren eingestellt.
Es gibt Spenderpaare, die sagen, also ich möchte gerne, dass unser Embryo oder unsere Embryonen nicht im Regensburger Raum an ein Empfängerpaar gehen oder gerade umgekehrt habe ich auch, ne? Oder dass es ein katholisches Paar sein soll. Also wir versuchen schon vieles mit aufzunehmen.
Caroline Schmidt, sie heißt eigentlich anders, ist weder katholisch, noch lebt sie im Regensburger Raum. Ihr Einfamilienhaus mit Garten steht am Rand einer deutschen Kleinstadt. Die 48-Jährige kommt gerade von ihrer Nachtschicht als Kinderkrankenschwester und macht sich einen Kaffee.
Ich habe 20 Jahre lang gedacht, dass ich keine Kinder haben werde, weil ich eben als Jugendliche schwer erkrankt war und die Behandlung bewirkt hat, dass ich unfruchtbar war. Also wirklich 20 Jahre und muss aber auch sagen, dass ich jetzt gar nicht total darunter gelitten habe. Das war halt einfach so, das war der Preis für mein Leben. Und es war eigentlich okay, aber so als Frau, die auch viel mit Kindern zu tun hat, verschwindet dieser Gedanke nie ganz aus dem Kopf. Also so ein kleines bisschen wehmütig ist man schon.
Inzwischen ist Caroline Schmidt dreifache Mutter. Mit 19, kurz nach dem Abitur, wurde ihr schwere Leukämie diagnostiziert. Eine Knochenmarktransplantation rettete ihr das Leben, brachte aber die Unfruchtbarkeit mit sich. Die Ärzte erklärten ihr damals, dass sie keine Kinder bekommen könne.
Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Gut, man hat auch keine Wahl. Man kann ja nicht sagen, ich lehne jetzt die Behandlung ab, weil ich davon unfruchtbar werde. Man muss es ja so oder so machen. Also von daher ist es auch während der Zeit, in der ich behandelt worden bin, war das gar kein Thema. Da ging es nur ums Überleben.
Nach überstandener Krankheit macht die junge Frau ihre Ausbildung zur Kinderkrankenschwester. Sie geht gern mit Freundinnen aus. Einen Kinderwunsch spürt sie nicht. Manchmal aber hört sie im Krankenhaus, sie könne ja gar nicht nachfühlen, was ein schwer erkranktes Kind für die Eltern bedeute. Das trifft sie dann doch. Und eines Tages lernt sie ihren zukünftigen Mann kennen.
Natürlich habe ich mich mit meinem Mann darüber unterhalten, dass wir keine Kinder haben werden. Mein Mann fand das auch nicht schlimm. Wir hätten uns das oder haben uns eigentlich das Leben ja ohne Kinder dann eingerichtet.
Die beiden arbeiten viel, beide im Schichtdienst im Krankenhaus. Und sie machen immer wieder ausgiebige Reisen. Zufällig erfahren sie vom damals neu gegründeten Netzwerk Embryonenspende. Das Paar lässt sich auf die Warteliste setzen. Eine Eizellspende im Ausland wäre für Caroline Schmidt und ihren Mann nicht in Frage gekommen. Viele andere Paare dagegen fahren für eine kommerzielle Eizellspende über die Grenze nach Tschechien oder Spanien. Dort verkaufen Reproduktionskliniken unbefruchtete Eizellen an unfruchtbare Paare. 2014 kommt eine Mail vom Netzwerk Embryonenspende Deutschland. Ein Paar mit ähnlichen äußerlichen Merkmalen möchte einen Embryo zur Adoption freigeben. Caroline Schmidt und ihr Mann haben genau eine Woche Zeit, sich zu überlegen, ob sie die Spende annehmen wollen.
Oh, da war ich sehr aufgeregt. Ich habe gleich meinem Mann Bescheid gesagt. Wir haben uns das alles durchgeschaut und dann ist eigentlich so, ja, ist ja überhaupt keine Frage, wir machen das sofort, wir wollen es unbedingt. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, ja, und haben dann auch ziemlich schnell zugesagt.
Was wussten Sie da?
Man erfährt die Körpergröße vom biologischen Vater, von der biologischen Mutter, die Haarfarbe, ich glaube die Augenfarbe und ich glaube die Blutgruppe. Und das war's, glaube ich. Und dann wurde uns gesagt, es sind ja leider nur 4. Und sie sind ja leider alle in einem Straw. Also sie sind alle gemeinsam eingefroren, was wohl auch nicht so optimal ist. Und 4 bedeutet, dass man eine Wahrscheinlichkeit hat, am Ende ein Kind zu haben, wenn alles gut läuft.
Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt,
25% ist.
Ah ja.
Und dann ist das nicht so viel. Wobei ich jetzt mittlerweile glaube, die Medizin hat sich ja auch weiterentwickelt und was wir gedacht haben, okay, 4, da wird schon ein Kind rauskommen.
Ja.
Man hätte natürlich auch Pech haben können und steht am Ende ganz ohne Kinder da, aber das ist dann halt so. Je nachdem, wie viele eben bei der Behandlung von den biologischen Eltern übrig geblieben sind, die gehören einem ja dann alle.
Bevor Caroline Schmidt ein eingefrorener Embryo in die Gebärmutter eingesetzt wird, muss sie Hormone einnehmen. Dann fährt sie nach Regensburg zu Profertilita, um mit dem gespendeten Embryo schwanger zu werden.
Aber es war relativ unspektakulär. Nein, man bekommt keine örtliche Betäubung. Ist auch nicht nötig, weil da tut ja nichts weh. Er wird einfach eingesetzt. Man bekommt die nochmal gezeigt auf einem Monitor. Das ist ganz niedlich, weil das ist irgendwie so ein Geschenk und dann so hier, das ist ihr potenzielles Kind und das wird ihnen jetzt eingesetzt. Ja, und dann liegt man noch, ich glaube eine Stunde oder so, noch da gelegen und dann geht man wieder.
2 Wochen später, damals ist Caroline Schmidt 38 Jahre alt, ist sie schwanger. Spätestens da ist der fremde Embryo zu ihrem Kind geworden, sagt sie.
Wir haben Pränataldiagnostik machen lassen, aber gar nicht, weil wir irgendwas gemacht hätten. Das Kind war da und ab dem Zeitpunkt, als es in meinem Bauch war, war es eben auch wie unseres. Das heißt, wäre jetzt mit dem Kind irgendetwas gewesen, hätten wir es in jedem Fall so angenommen. Deshalb hätten wir keine weitere Diagnostik irgendwie gemacht. Wir haben das eigentlich nur gemacht, damit wir unser Kind einmal lange anschauen können.
Rund einen Monat vor dem errechneten Geburtstermin kommt ihre Tochter gesund zur Welt.
Und dieser Anblick, wie sie da gelegen hat, den werde ich niemals vergessen. Und auch dieser Blick, als sie wieder zu mir gebracht haben, als sie geschaut haben, okay, alles ist in Ordnung, obwohl sie 4 Wochen zu früh ist, das vergesse ich auch nicht. Nee.
Woran erinnern Sie sich da?
An ihre dunklen Haare. Das war was, da habe ich nicht mit gerechnet. Und sie hatte, obwohl die meisten Babys blaue Augen hatte, sie hatte braune Augen. Und das vergisst man natürlich nicht. Also es war schon so im ersten Moment hoch. Ja, es war einfach trotzdem wunderschön, ja.
Mhm.
Und die Geburt, wunderschön, das Schönste, was ich jemals erlebt habe.
Ja. Und jetzt, verzeihen Sie die blöde Frage, hatten Sie das Gefühl, ist mein Kind?
Ja, klar. Die ist ja in meinem Bauch gewesen. Ich habe sie auf die Welt gebracht. Ja, natürlich.
Jetzt, ich sehe gegen das Licht, Sie haben grüne Augen.
Ja, so graublau-grün.
Und blonde Haare. Und Ihr Mann?
Ich glaube, er war mal blond. Er ist schon grau. Genau, und hat auch sehr helle Augen. So grün-blau, sehr hell. Unsere Tochter ist sehr dunkel.
Wie war es bei dem Spenderpaar?
Die Mutter dunkel, also braunhaarig, braune Augen. Und der Vater klang nach den Werten sehr so, als ob er aussah wie ich. Aber dass jetzt meine Tochter nicht so aussieht wie ich, ist überhaupt nicht schlimm.
Spielt keine Rolle.
Nein.
Als ihre Tochter 1 Jahr alt wird, fragen sich die Schmidts, wie sie mit den anderen drei Embryonen verfahren wollen. Eine Weitergabe ist nicht erlaubt. Sie wollen auch keinen der geschenkten Embryonen verwerfen. Und sie können sich ein Geschwisterkind vorstellen. Also lässt sich Caroline Schmidt erst den zweiten, dann den dritten Embryo einsetzen, aber beide Male wird sie nicht schwanger. Dafür ist der letzte Embryo ein doppelter Treffer. Ihre Tochter bekommt zwei Geschwister auf einmal, eineiige Zwillinge. Die sehen aus wie sie selbst, wie Caroline Schmidt, sagen alle. Biologisch natürlich unlogisch als Empfängermutter. Aber das Netzwerk versucht durchaus, Paare anhand äußerlicher Merkmale aufeinander abzustimmen.
Ich glaube, dass es mehr darum geht, dass man die Familie schützt, die Kinder schützt, dass man selber entscheiden darf. Auch ich finde wichtig, dass die Kinder entscheiden, wie offen sie damit umgehen möchten. Es gibt sowas, dass mein Mann manchmal sagt, wenn die Kinder irgendeinen Unsinn machen oder irgendwas, das haben sie nicht von mir. Und dann schwingt da bei uns noch irgendwas anderes mit rein und wir müssen mehr schmunzeln als normalerweise. Aber ansonsten sind das voll und ganz unsere Kinder. Also ja, man muss sich das manchmal bewusst machen, dass es genetisch nicht so ist, damit man nicht vergisst, den Kindern das auch zu sagen, damit man nicht diesen Zeitpunkt verpasst. Ich möchte nicht, dass sie irgendwann kommen und uns Vorwürfe machen.
Bislang wissen die Kinder nichts. Caroline Schmidt und ihr Mann überlassen es ihnen, wie offen sie mit ihrer Herkunft umgehen möchten und halten sich deshalb zurück. Es ist ja ihr Leben. Wenn es nur um sie selbst ginge, würde Caroline Schmidt ganz offen von der Embryonenspende erzählen. Aber bisher wissen nur zwei nahe Personen davon. Den Kindern selbst will sie es erzählen, sobald sie danach fragen. Spätestens, wenn sie in die Pubertät kommen. Ihrer Meinung nach sollte es Pflicht sein, seine Kinder über ihre genetische Abstammung aufzuklären, findet Caroline Schmidt. Irgendwie kommt es eh raus, und dann ist es ein großer Vertrauensbruch. Außerdem haben ihre drei Kinder irgendwo in Deutschland vielleicht noch Geschwister. Sobald sie 18 sind, können sie mit ihrer Geburtsurkunde zum Notar gehen und den Kontakt zu ihren genetischen Eltern suchen.
Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Also, dass sie eben selber entscheiden können, ob sie ihre biologischen Eltern kennenlernen wollen oder nicht. Also auch wenn sie das nicht wollen, ist das ja völlig in Ordnung. Aber das wäre nicht okay, wenn sie es nicht wüssten. Also ich glaube, da kämen dann Vorwürfe und das sehr berechtigt. Nee, das müssen sie unbedingt wissen. Und wenn ich mir dann versuche vorzustellen, dass sie irgendwann meine Kinder erfahren, dass da noch Geschwister da sind, und zwar genetisch komplette Geschwister, dass das für sie auch spannend wird. Und meine Kinder miteinander sind auch sehr eng. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass das dann nochmal ganz interessant wird, wenn sie erfahren, dass es noch mehr biologische Geschwister gibt.
Einen Embryo adoptieren. Ein gemeinnütziger Verein hilft unfruchtbaren Paaren mit Kinderwunsch. Das war ein Feature von Stefanie Müller-Frank. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.
SWR Kultur. Das Wissen.
Eine ganz große Gruppe soll gemeinsam ein Lied singen, den gleichen Text, alle stimmen ein. Das ist ein festliches Ambiente, das ist auch das Ziel einer jeden Nationalhymne.
Also es geht ja darum, dass sich eine Bevölkerung mit dem Staat oder natürlich auch mit der Nation identifiziert. Und Musik kann das natürlich auf einer sehr emotionalen Ebene leisten.
Dieser Dreiklang Einigkeit und Recht und Freiheit, der sich ja auch auf dem Rand unserer heutigen 2-Euro-Münzen befindet, stellt sowas letztendlich wie das Motto der Bundesrepublik dar.
Die Hymne selbst kommt ja eben aus einer konkreten musikalischen Gattung, die ja immer etwas Glorifizierendes, etwas Feierliches natürlich auch in sich trägt und ja eben aus der Sakralmusik ursprünglich stammt.
Yvonne Wasserlos ist Professorin für Musikwissenschaft an der Universität Mozarteum Salzburg. Sie erforscht den Zusammenhang von Musik und Politik.
Man fühlt sich in dem Moment durch diese Musik als Teil eines großen Ganzen und weiß, dass hoffentlich die anderen eben vielleicht ähnliche Werte vertreten und man vergewissert sich im Grunde miteinander und aneinander, dass man zusammengehört.
Ach, überhaupt, ob man Nationalität braucht, ist meine Frage. Ja, Staat braucht man, aber Nationalität, glaube ich, ist jetzt nur eine Last.
Die Anfänge der deutschen Nationalhymne liegen in Wien. 1796 erhält der erfolgreiche Komponist Joseph Haydn den Auftrag, ein Lied für den damaligen Kaiser Franz II. Zu komponieren, den letzten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Gott erhalte Franz den Kaiser.
Es ist inzwischen auch nachgewiesen, dass auch diese Hymne ein bisschen einen Vorläufer hat im Volkslied, was Joseph Haydn wahrscheinlich aus seiner Kindheit noch kannte.
Professorin Stefanie Steiner-Grage ist Musikwissenschaftlerin an der Universität Freiburg. Hymnen hätten meist eingängige Melodien, die jeder leicht mitsingen könne, erzählt sie. Joseph Haydn hat für die Komposition von »Gott erhalte Franz den Kaiser« auf ein kroatisches Volkslied zurückgegriffen. Die Melodie war sofort beliebt und Haydn nutzte sie im zweiten Satz seines sogenannten »Kaiserquartetts«.
Dann ist das passiert, was einfach mit solchen Melodien gerne passiert. Sie sind einfach immer wieder umtextiert worden. Und eine dieser Umtextierungen ist dann von Hoffmann von Fallersleben, 40 Jahre nach der Entstehung der Musik, ebenfalls noch mit dazu gedichtet. Und das hat sich tatsächlich als Hymne dann durchgesetzt.
1841 auf Helgoland. Der Dichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben macht Urlaub. Die Insel gehört damals zu England. Immer wieder erlebt Hoffmann von Fallersleben, wie zu Ehren der englischen Gäste God Save the Queen angestimmt wird. In deutschen Landen hat man so etwas nicht. Wie auch? Deutschland als Nationalstaat existiert noch nicht. Seit dem Wiener Kongress 1815 gibt es den Deutschen Bund, der aus 35 souveränen Staaten und 4 freien Städten besteht. Die Menschen fühlen sich als Bayern, Westfalen oder Württemberger, aber nicht als Deutsche.
Wenn ich dann so einsam wandelte auf der Klippe, nichts als Meer und Himmel um mich sah, da ward mir so eigen zumute. Ich musste dichten, und wenn ich es auch nicht gewollt hätte. So entstand das Lied »Deutschland, Deutschland über alles in der Welt«, wenn es stets zu Schutz und Trutze brüderlich zusammenhält. Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Deutschland, Deutschland über alles in der Welt.
Als mit der Reichsgründung »Heil dir im Siegerkranz« offizielle Kaiserhymne wurde, war Hoffmann von Fallersleben bitter enttäuscht. Am 11. August 1922 erklärt Friedrich Ebert das Lied der Deutschen zur Nationalhymne. Er ist Reichspräsident der jungen Weimarer Republik, die an diesem Tag den 3. Jahrestag ihrer Verfassung feiert, erzählt Musikwissenschaftlerin Yvonne Wasserlos.
Da wird im Grunde ein Schlussstrich gezogen und auch ein Neubeginn symbolisiert, in dem eben Friedrich Ebert sagt, es ist ein neues Regierungssystem, ja eben nicht monarchistisch, sondern demokratisch. Und dieser neue Staat braucht eben auch eine neue Musik.
Am 5. März 1933 gewinnt Adolf Hitler mit seiner NSDAP die Reichstagswahlen. Noch am selben Tag führt er eine neue Hymnenpraxis ein. Zuerst soll die Nationalhymne gesungen werden, direkt im Anschluss das Horst-Wessel-Lied, die Parteihymne der NSDAP. Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen, SA marschiert mit ruhig festem Schritt. Das Lied ist bis heute verboten und darf nur unter bestimmten Bedingungen gespielt werden, zum Beispiel zur staatsbürgerlichen Aufklärung, weshalb es in Das Wissen jetzt kurz zu hören ist. Musik.
wird einfach, indem erst das Deutschlandlied abgesungen wurde und hinterher das Horst-Wessel-Lied, natürlich ganz nach außen getragen, dass Staat und Partei eine Einheit bilden. Das war ja diese Idee, die dahinter steckte, diese Nation mit der NS-Ideologie in einen Einklang zu bringen.
Das neue Grundgesetz schreibt zwar die schwarz-rot-goldene Bundesflagge fest, sagt aber nichts über eine Hymne. Und während sich die DDR mit Hans Eislers und Johannes R. Bechers Auferstanden aus Ruinen eine neue Nationalhymne geschaffen hatte, erklang bei westdeutschen Sportveranstaltungen tatsächlich der Schlager »Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien« von Karl Bär Bühr, der auf die Besatzungszonen der Alliierten anspielt.
Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heidi Chimela, 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 bum. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesen. Heidi Chimela, 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 bum.
Theodor Heuss, erster Bundespräsident der jungen Bundesrepublik, wünschte sich eine komplett neue Hymne. Er beauftragte den Dichter Rudolf Alexander Schröder, eine Hymne an Deutschland zu schreiben. Die Musik steuerte Hermann Reuter bei. In seiner Silvesteransprache 1950 stellte Heuss das Lied im Radio vor.
Aber ich hoffe, dass Hunderttausende, dass Millionen spüren, hier haben die Empfindungen und Erfahrungen unseres Geschlechtes eine symbolkräftige Form gefunden. Unseres Geschlechtes, das dem Gewesenen die erinnerungsstarke Ehrfurcht nicht versagt, aber die glaubende Hoffnung der einenden Liebe zum Vaterlande schenkt.
Kanzler Konrad Adenauer will von Anfang an das Deutschlandlied zur Bundeshymne machen. Bei seinem ersten Staatsbesuch in Berlin sagte Adenauer:
Wenn ich Sie nunmehr, meine Damen und Herren, bitte, die dritte Strophe des Deutschlandsliedes zu singen, dann sei uns das ein heiliges Gelöbnis, dass wir ein einiges Volk, ein freies Volk und ein friedliches Volk sein wollen.
1952 gibt Theodor Heuss in einem Brief an Adenauer seine Zustimmung zum Deutschlandlied mit allen drei Strophen als Nationalhymne, nicht ohne seine Bedenken zu äußern. Es sollte allerdings bei offiziellen Veranstaltungen nur die dritte Strophe gesungen werden. Bayern plant ab dem kommenden Schuljahr, dass in allen Schulen des Landes bei festlichen Veranstaltungen Hymnen gesungen werden müssen. Die Bayernhymne und wahlweise die deutsche Nationalhymne oder die Europahymne. Der Historiker Rolf-Ulrich Kunze fühlt sich als Europäer. Die Nationalhymne sieht er kritisch, weil sie nach wie vor von Politikern aus dem rechten Spektrum vereinnahmt werde. In nationalen Symbolen sieht er auch eine Gefahr für die Demokratie.
Die AfD kann ja gar nicht oft genug in Schwarz-Rot-Gold irgendwo auftreten und singt auch gern in der Öffentlichkeit diese Hymne. Dass hier die Möglichkeit besteht, auch mit anderen politischen Vorstellungen Emotionen zu erzeugen. Das funktioniert sozusagen immer noch und das sollte uns zu denken geben.
Die Musikwissenschaftlerin Yvonne Wasserlos meint, dass wir die Hymne brauchen, wenn wir uns in Deutschland emotional zusammenschließen wollen.
Ich glaube, wir sind im 21. Jahrhundert jetzt nicht weiter weg davon, uns mit irgendetwas identifizieren zu wollen, als im 20. oder 19. Jahrhundert. Und aufgrund dessen ist diese Hymne eine Möglichkeit, sich eben mit anderen zu dem Land zu bekennen, in dem man lebt und wohnt. Und das ist ja eine freiwillige Sache. Was wäre die Alternative?
Ludwig van Beethovens oder an die Freude in Europa. Das ist jedenfalls die Meinung der Musikwissenschaftlerin Stefanie Steiner-Grage.
Beethovens 9. Sinfonie ist ja nicht immer als Europahymne genutzt worden, sondern das hat bis in die 1980er Jahre gedauert, bis die überhaupt offiziell anerkannt worden ist als Europahymne. Und letzten Endes denke ich, dass Beethovens 9. der deutschen Nationalhymne ein bisschen auch den Rang ablaufen wird, früher oder später. Das würde ich mir jedenfalls wünschen.
Die deutsche Nationalhymne. Autorin und Sprecherin Almut Oxmann. Redaktion Sonja Striegel. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2022.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 540. Wer sich anderen gegenüber einfühlend verhält, ist auf Griechisch empathisch. Und das griechische Wort für Einfühlung ist Empathie. Wenn man statt eines deutschen Worts ein griechisches verwendet, klingt das wissenschaftlicher, aber wenn Herr Jesse von empathischem Umgang mit einem Angeklagten spricht, ist das für ihn ein ganz gewöhnliches Adjektiv, das er nicht einfach durch das deutsche Adjektiv ersetzen möchte. Herr Jesse ist Vorsitzender Richter am Landgericht in Frankfurt an der Oder. Da leitet er die Wirtschaftsstrafkammer. Da geht es aber nicht nur um Strafverfahren aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität, sondern das ist auch eine allgemeine Strafkammer, und in dem Strafprozess, der da gerade läuft, geht es um den Raub einer Jacke. Das ist nicht der erste Raub, den der Angeklagte begangen hat, und zu klären ist, ob es seine Alkoholsucht ist, die den Mann zu so einer Tat so getrieben hat, dass ein psychiatrischer Gutachter seine Schuldfähigkeit untersuchen muss. Bei seinem Gutachten geht es darum, ob der Mann nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden sollte, sondern in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden müsste. Eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik hält der Gutachter aber für sinnlos, weil bei diesem Mann nicht zu erwarten sei, dass bei ihm eine psychiatrische Behandlung etwas bewirken könnte, da er in seiner Kindheit kein moralisches Bewusstsein entwickelt habe. Aber Herr Jessen ist anderer Meinung. Darin, wie der Angeklagte da mit zusammengesunkenem Oberkörper sitzt und nach unten schaut, zeige sich, dass er sich zutiefst schämt. Aus Empathie für diesen Mann will er ihn nicht fallen lassen, obwohl er schon wegen Raubs vorbestraft ist und noch einmal rückfällig geworden ist. Herr Jesse ist bekannt für seinen respekteinflößenden Verhandlungsstil. Diesen Respekt gewinnt er nicht durch autoritäres Auftreten, sondern durch besondere Ehrlichkeit und dadurch, wie er sich Angeklagten und Zeugen zuwendet. Er lässt deutlich erkennen, dass er sie ernst nimmt. Mal ermutigt er eine verzagte Zeugin, mal lobt er einen Polizisten, der am Tatort erreicht hat, dass sich der Täter beruhigt hat. Er hat Jura studiert und weiß, wie die Gesetze anzuwenden sind, hat aber auch viel Empathie entwickelt. Als Richter zu versuchen, in der Hauptverhandlung Widerstände zu brechen, hält er für sinnlos. Es sei leichter, Widerstände zu umgehen. Wenn jemand etwas gar nicht will, kann man ihn auch als Richter nicht dazu zwingen. Aber irgendetwas will jeder, und auch bei Menschen, die etwas anderes wollen, gelinge es oft, aus ihnen noch Informationen herauszubekommen. Das ist für ihn eine in menschlicher Hinsicht interessante Aufgabe, und wenn ihm so etwas gelingt, liege das daran, dass er die Menschen nimmt, wie sie sind, und sich bemüht, sich in sie einzufühlen. Den Abschluss seines Studiums bildete nicht nur das erste juristische Staatsexamen, sondern er hat auch promoviert. Er hat sich mit dem Begriff des Verbrechens beim Internationalen Strafgerichtshof beschäftigt, mit Völkermord und Kriegsverbrechen. Dann hat er in Berlin als Richter Prozesse geleitet, auch solche, bei denen es um Mord oder um sexuellen Missbrauch von Jugendlichen ging. Seine Urteilsbegründungen wurden oft in den Massenmedien zitiert, weil er sie mit klaren Worten an die Angeklagten verband, sowohl mit Ermahnungen als auch mit Ermutigungen. Vor 4,5 Jahren hat er sich entschlossen, an ein Landgericht zu wechseln, wo alles etwas überschaubarer ist. Nicht nur die Strafverfahren, sondern auch das gesellschaftliche Umfeld und die Reaktionen in den Medien, zum Beispiel bei der Märkischen oder Zeitung, in der regelmäßig Gerichtsreportagen erscheinen. Herr Hausting, Ihr Justizreporter, schreibt schon seit 20 Jahren über Gerichtsverfahren in der Region. Herr Jesse findet das auch wichtig, aber noch besser fände er es, wenn mehr Besucher zu den Gerichtsverhandlungen kämen, um selber zu erleben, wie es dazu geht. Das war die Übungsaufgabe zur Nummer 540. Danke.